Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis, Wankdorf City oder Ostermundigen. Die Post prüft jetzt doch noch neue Standorte für ihren Hauptsitz. Die Stadt Biel soll im Westen eine Autobahnumfahrung bekommen. Heute haben die aus der Region gesagt, was sie wollen. Seit 40 Tagen ist der Bernard Rappa im Hungerstreik. Ein Besuch von einer Staatsrätin im Spitalgefängnis hat ihn nicht davon abgebracht. Das Büro für Fotogeschichte zu Bern muss aus Tausenden von Fotos die historisch Wichtigen rauspicken. Eine Suche vor Nadeln im Heuhaufen. Ein Porträt vom Berner Fotobüro nach der 17:45. Das Wetter morgen, sonnig und sehr heiss. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten, Michael Sali.
Der deutsche Energiekonzern E.ON verkauft seine BKW-Aktien. Das sind 20% von seinem ganzen Aktienpaket. 5% davon übernimmt die Westschweizer Gruppe E. Sie verdoppelt damit ihren Anteil an BKW. Der Grossteil dieser Aktien kauft BKW selber zurück. So können wir die Verteilung der Aktien selber kontrollieren. Auf andere Partnerschaften im Ausland hat das keine Auswirkungen, sagt der BKW-Chef Kurt Rohrbach.
Das gibt keine unmittelbaren Folgen. Also wir haben ja mit der E.ON sehr partiell zusammengearbeitet. Das war ein guter Partner und wir haben übrigens nicht Krach. Es gibt nach wie vor sicher Möglichkeiten, bei einzelnen Projekten zusammenzuarbeiten. Aber für das braucht man nicht eine Beteiligung. Ich erinnere daran, dass wir auch mit GDF Suez zusammenarbeiten im Ausland und sie sind bei uns nicht beteiligt und es geht trotzdem.
Was BKW mit diesen Aktien der mittelfristig macht, ist offen. Ein 1-zu-1 Weiterverkauf an eine andere ausländische Gesellschaft sei aber unwahrscheinlich. Das Spital Region Oberaargau hat einen neuen Direktor. Der Verwaltungsrat hat den 48-jährigen Andreas Kolius an der Wange gewählt. Er hat sich gegen 56 andere Bewerber durchgesetzt. Der Andreas Kolius ist ein ausgezeichneter Kenner vom Spitalgeschäft mit Führungserfahrung, schreibt die Spitalgruppe in einer Mitteilung. Er übernimmt den Chefposten von Hans-Peter Kürt. Im Ausland leben und gleich an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, das soll den Bernerinnen und Berner ab 2012 möglich sein. Für die Einführung vom E-Voting, also für die Stimmabgabe via Internet, hat die bernische Regierung jetzt einen Kredit von gut 700'000 Franken bewilligt. Im nächsten Jahr sind Testabstimmungen geplant.
Die Post will ihren Hauptsitz jetzt vielleicht doch noch jemand anders her tun, als sie planen Neubau bei der Schanzenpost am Berner Bahnhof. Elisa Henni.
Bis jetzt hat Post Ging gesagt, sie will den Neubau bei der Schanzenpost anstelle des bisherigen Gebäudes für ihren Hauptsitz. Aber jetzt, wo alle Einsprachen vom Tisch sind und die Baubewilligung schon ein Zeitchen da ist, jetzt plötzlich will die Post das Gebäude nicht mehr unbedingt für sich selber. Sicher ist nur noch, dass eine Poststelle und eine Postfinanzfiliale bei Schanzen bleiben und der Postautobahnhof. Ist es denn bei der Post schon gegen eine Option gewesen, dass man den Neubau vielleicht auch an andere könnte vermieten oder verkaufen? Der Leiter Immobilien bei der Post, Hans-Christoph Schregenberger.
Das ist eine Option gewesen, wo, oder wenn Sie zurückgehen, der Neubau Schanzenpost, der ist schon seit etwa 8 Jahren in der Planung. Und da sind natürlich auch andere Eventualitäten geprüft worden.
Geprüft werden jetzt 2 andere mögliche Standorte für einen Posthauptsitz. Das Wankdorf City Areal am Stadtrand von Bern und ein Grundstück zu Ostermundigen, das neu erschlossen werden müsste. Mit so einem Standort ein bisschen ausserhalb vom Zentrum könnte die Post Geld sparen. Da wäre die Miete günstiger als das, was man anderen am Standort Schanzenpost könnte verrechnen. Und Interessenten für diesen Standort, gerade beim Bahnhof, gäbe es.
Wir haben laufend, auch seit ich da die Funktion übernommen habe, immer wieder Anfragen, sei es von Kino über Nachfragen, die Retailflächen wünschen oder auch wo Büroflächen suchen.
Büro, Läden, ein Kino, all das könnte also ins neue Schanzenpostgebäude kommen. Baut wird das so oder so, gleich ob es Post für ihren eigenen Hauptsitz braucht oder nicht. Der Entscheid trifft Post im Herbst und das neue Gebäude will sie im Frühling anbauen.
Das Bieler Stadtzentrum soll durch ein neues Autobahnteilstück entlastet werden. Der sogenannte Westast von der Stadtumfahrung von der Autobahn A5 soll also gebaut werden. So hat die regionale Arbeitsgruppe mit allen betroffenen Gemeinden im Seeland entschieden. Auf die Stadt und die Agglomeration kommt ein Jahrhundertbauwerk zu. Michael Sali.
Es hat nicht mehr viele Lücken im Nationalstrassennetz und jetzt ist man dran, die zu Biel zu stopfen. Von Solothurn, Bern und Neuenburg her ist die Autobahn in den letzten Jahrzehnten immer mehr gegen die Stadt Biel zugewachsen.
Also wir haben ja mit der Expo den Anschluss an Osten bekommen, also Richtung Zürich, was das Bötzingenfeld gewaltig hat wachsen. Und jetzt probieren wir den Anschluss immerhin auf Bern zu bekommen, was auch wichtig ist, und dann staatspolitisch im Westen.
Sagt der Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli. Konkret, in den nächsten Jahren baut man jetzt die sogenannte Ostumfahrung und voraussichtlich 2026 soll das erste Auto jetzt also auch über den Westast fahren. Vom Brückmoos quer durch die Stadt nach Wingels am oberen linken Seeufer. Der Bieler Baudirektor Hubert Klopfenstein ist überzeugt, dass Biel die Strasse braucht.
Wenn der Ostast mal aufgeht, im 2016 werden wir dort 30'000 Fahrzeuge haben pro Tag und die müssen weitergehen. Darum braucht es auch die Westumfahrung.
Das Autobahnteilstück soll unterirdisch geführt werden, so wie in Neuenburg.
Neuenburg war immer so ein gutes Beispiel. Es sollte in diese Richtung gehen. Man kann sagen, man hat eine Autobahn, die unter die Türe geht, wo man nicht sieht, und dafür werden Quartiere massiv entlastet. Also wenn uns das gelingt, dass wir ein gutes Anschlusssystem gewinnen, Quartier und Stadt und Quartier werden grüner, weil die Autobahn eben im Boden ist.
Bis 2 Milliarden Franken soll der markante Einschnitt in die Bieler Innenstadt kosten. Im Zentrum der Stadt soll es einen Vollanschluss geben, mit Zu- und Abfahrten in beide Richtungen. Und ebenfalls bauen soll man gemäss der Arbeitsgruppe den Porttunnel, der das Brückmoos mit dem rechten Seeufer verbindet. Der Tunnel soll Nidau entlasten.
Nidau hat ein Problem mit dem Städtliverkehr, das sie müssen wegbringen müssen. Sie wollen dort am liebsten fast eine Begegnungszone machen. Also ist die Lösung zu der Entlastung der Stadt Nidau ganz klar der Porttunnel.
Wichtig ist die Variante mit dem Porttunnel auch für die Nachbarsgemeinde Port selber, der Gemeindepräsident Ulrich Trippel.
Wenn jetzt die Variante 2 kommt, dann ist der Tunnel zwingend, weil nur so werden wir vom Durchgangsverkehr entlastet, wo ja in der Zwischenphase jetzt dann ab 2016 nach Eröffnung vom Ostast voll über unsere Dorfstrasse, Gemeindestrasse, Talmendstrasse geht und uns eine riesige Verkehrszunahme von über 70% bringt.
Port und alle anderen Gemeinden rund um Biel befürchten mit der besseren Erschliessung der Stadt mehr Verkehr.
Es ist klar, es bereicht uns ab 2016 mit der Ostasteröffnung und wir erwarten dort, dass man ein Verkehrsregime machen kann, das dazu führt, dass nicht alles von dem, was man heute befürchtet, nur bei uns durchfährt.
Aber auch seeabwärts in der Gemeinde Twann-Düscherz will man auf die eigenen Anliegen aufmerksam machen. Der Gemeindepräsident Alfred Schweizer.
Der Gemeinderat von Twann-Düscherz fordert ganz klar, dass mit jedem Entscheid zugunsten von einem Westast auch unverzüglich die Verkehrssituation am linken Bielerseeufer wieder an die Hand genommen wird. Wir verlangen einfach, dass die Strassenführung wegkommt vom Seeufer, sei es in unterirdische Galerien oder in Tunnels.
Und trotzdem hat der gemeinsame Entscheid die Region noch besser zusammengeschweißt, meint Hans Stöckli. Der Bau vom Westast bringe in den nächsten Jahren zwar eine gehörige Belastung, biete aber auch gute Perspektiven.
Die Stadt Biel läuft gut und es ist natürlich gut, wenn weitere Investitionen kommen in den nächsten 15-20 Jahren. Das bedeutet, dass Biel weiterhin in Bewegung ist und eigentlich die Vorteile von der Autobahn, wirtschaftlich, kulturell, politisch, sozial, die kann man dann in 20 Jahren richtig geniessen, sodass sich eigentlich für die Zukunft der Stadt Biel zwar jetzt eine erschwerte Lebensweise muss akzeptieren während der Bauphase, aber nachher positive Entwicklung dann auch für die Stadt kann rausgeholt werden.
Der Vorschlag von der Arbeitsgruppe Stöckli geht jetzt zum Kanton Bern, wo der das weitere Vorgehen beschließt.
Seit 40 Tagen ist der Bernard Rappa im Hungerstreik. Er, der im Moment eine Haftstrafe von 5 Jahren wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz verbüßt. Es ist schon der zweite Hungerstreik. Der erste hat er abgebrochen, nachdem ihm die Walliser Regierung einen Hafturlaub gewährt hat. Etwas, was sie jetzt nicht mehr machen wird. Gestern hat Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten der Bernard Rappa im Gefängnisspital zu Genf besuchen. Der Reinhard Eier hat mit ihr geredet.
Esther Weber-Kalbermatten hat gestern der Bernard Rappa im Gefängnis besucht. Wie geht's mir jetzt?
Ja, wie es bei Herrn Bernard Rappa geht, das kann ich nicht sagen. Ich kann mich nicht über den Gesundheitszustand von einem Gefangenen äussern.
Ihr habt ihn ja besucht, für mit ihm nur mal zu reden, dass er den Hungerstreik abbricht. Hat er etwas erreicht?
Ja, ich habe ihm zugelassen und ich habe ihm nachher gesagt, dass ich wünsche, dass er den Hungerstreik abbricht. Ich habe aber auch gesagt, dass aus juristischen Gründen, dass wir an dem Entschluss festhalten, dass wir ihnen nicht mehr die Haftunterbrechung gewähren. Er kann einen Rekurs jetzt noch ans Kantonsgericht machen.
Gegen diesen Entscheid. Wie hat er darauf reagiert?
Ja, er ist eigentlich nach wie vor, er wollte keine Massnahmen, er wollte keine künstliche Ernährung haben. Und ich bin gestern auf Genf gegangen, um mit dem Arzt und mit den Juristen vom Spital zu reden, ob eine künstliche Ernährung nicht möglich ist.
Und was haben die gesagt?
Und die haben gesagt, dass aus ethischen, medizinischen Gründen können sie das nicht verantworten, weil das sind sehr viel mit Risiken verbunden. Und wir müssen Menschen, wenn wir eine künstliche Ernährung ständig quasi in einer Narkose, einen künstlichen Koma halten, immer wieder aufwachen. Und das bietet sehr viel Risiko und das können sie aus medizinischen und ethischen Gründen nicht machen.
Wie geht es jetzt weiter?
Hat mir Herr Oppa nochmal gesagt, dass es wirklich jetzt an ihm ist, dass er seine Entscheidung, seine ganzen Überlegungen nochmal überdenken soll, dass er uns an seine Angehörigen denken soll und dass er meinen Hungerstreik aufhören soll.
Kann man seinen Anwalt eventuell da in Verantwortung ziehen, weil ja letztlich für ihn, wenn er ins Koma kommt, soll entscheiden?
Das weiss man nicht genau. Er hat seine Bestimmung in dem Sinn nochmal verschärft und hat gesagt, soll euch der Anwalt nicht über ihn quasi entscheiden. Aber das ist jetzt nochmal zu verifizieren. Wir sind ständig mit ihm im Gespräch oder auch die Ärzte vor allem sind im Gespräch, was er genau will und holten das jeden Tag mit ihm fest.
Und könnte man ihn nicht als nicht mehr zurechnungsfähig erklären und trotzdem künstlich ernähren?
Er wird mehrmals im Tag wird mit ihm ins Gespräch gesucht. Es sind verschiedene Ärzte dabei, die das beurteilen und die sagen ganz klar, er sei voll zurechnungsfähig.
Sagt Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten. Die Hochspannungsleitung zwischen Chamonix und Chippis darf oberirdisch gebaut werden. Das hat das Bundesamt für Energie heute entschieden. Die 28 km lange Freileitung ist umstritten. Die Gegner wollen sie lieber im Boden verlegt haben. Chamonix-Chippis ist nur ein Teilstück von der Leitung durch den ganzen Kanton Wallis. Und die stösst an anderen Orten auf wenig Gegenliebe. Der Reinhard Eier berichtet.
Zu alles ist durch die neue Hochspannungsleitung bekanntlich besonders betroffen. Sie fährt praktisch durch den ganzen Kanton. Die 28 Kilometer zwischen Chippis und Chamonix sind nur ein Teil davon. Über die Nuffenen ist die 380 kV-Leitung bereits gebaut, und zwar oberirdisch. Für die Strecke Ulrich und Mörl läuft das Bewilligungsverfahren und das Teilstück Mörl-Chippis ist in der Vorplanung. Und überall gibt es Opposition gegen die Absicht, die neue Hochspannungsleitung oberirdisch zu führen. Für das Teilstück Chippis-Chamonix hat das Bundesamt jetzt die oberirdische Führung der Leitung bewilligt mit der Begründung, dass die Forderung nach der Erdverlegung unverhältnismäßig sei, weil die 11-mal mehr würde kosten. Die Walliser Regierung, die eine Überprüfung von der Erdverlegung nach neuen Kriterien verlangt hat, hat sich heute mit dem Entscheid nicht zufrieden gezeigt. Der Präsident Jean-Michel China.
Offensichtlich ist die Überprüfung, was die Erdverlegung ist, gemacht worden vom Bundesamt. Allerdings hat man eine erneute Überprüfung von den Kriterien, die damals von der Motion Fournier verlangt wurde, ist nicht gemacht. Wir nehmen das so zur Kenntnis und werden jetzt den Entscheid im Detail prüfen und dann das weitere Vorgehen festlegen.
Die Regierung will also jetzt ihre Möglichkeiten prüfen und entscheiden. Offen ist auch, wie es mit dem Teilstück Mörl-Ulrich weitergeht. Das in den Häufen ist sprachehängig. Das Teilstück Mörl-Chippis ist erst in der Vorbereitung. Da gibt es noch keine Entscheidungen, aber Forderungen. Vor allem so der WWF im Finnwald müssen die Leitung in den Boden verlegt werden und auch im Räumen Fisp sei eine Freileitung kaum denkbar, weil die, wenn eine riesige Waschheiche das ganze Fispertal müsste queren. Der neue Hochspannungsleiter des Wallis steht also noch eine Haufen Auseinandersetzung bevor.
Der Reinhard Eier. Das Berner Büro für Fotogeschichte bekommt heute Abend den Kulturpreis vom Kanton Bern. Das Büro setzt sich für Fotos ein, sucht alte Schätze, archiviert sie und macht sie zugänglich. Vor 16 Jahren hat alles angefangen. Der Thomas Pressmann ist in das riesige Fotoarchiv eingetaucht.
Das Fotobüro ist in einem alten Grossraumbüro im Bredrenquartier in Bern. Überall hat es Kisten, Bananenschachteln, Zügelkisten, Papiersäcke. Immer wieder würden Leute ihre privaten Familienalben vorbeibringen und hoffen, dass fotografische Schätze vorkommen, sagt Markus Schürpf, Leiter vom Büro. So vorbeibrachte Sachen stehen in den Ecken. Ein paar Einkaufstaschen sind voll von Fotobüchern.
Was wir hier vor uns haben, ist ein Fotoalbum, wie es in jeder Familie gebraucht wurde, noch vor 10 Jahren. Sei es für Fotos von den Kindern einzukleben, sei es für Reiseerinnerungen, zu erhalten und dass man das dann durchblättern kann.
Und das macht der Markus Schürpf jetzt mit seinem Profiblick. Er blättert durch das fremde Buch mit Fotos, schaut, ob es Bilder hat, die wichtig sind für die Nachwelt.
Die Landschaft hat einen Schwan da. Voilà. So, tipptopp.
Ist etwas Überraschendes drunter?
Jetzt ein überraschender Blick in dem Sinn ist nicht einzig auszumachen, aber er hat einfach gut geschaut.
Detailaufnahmen hat der Fotograf gemacht von Bäumen, Holz, Steinen.
Ob die Alben erhalten bleiben, das ist abhängig davon, wie wir das schlichtweg einschätzen. Und ob sie bei uns erhalten bleiben, das ist das eine. Aber wir werden die Familie animieren und ihnen klarzumachen, dass das auch einfach ein persönlicher grosser Wert ist. Und dass sie durchaus dürfen, den Laufmeter, den das braucht, in ihrem Büchergestell, dass sie doch das auch reservieren.
Von grossem öffentlichem Interesse sind die Fotos also nicht. Sie sind zu wenig besonders. Alles erfasst und archiviert das Büro nicht. Der Markus Schürpf hat mit seinen drei Mitarbeitern genaue Kriterien. Der Fotograf muss ein Profi sein, also Geld damit verdient haben. Die Bilder müssen ästhetisch sein oder einen dokumentarischen Wert haben.
Also wenn irgendein Fotograf etwas hat geschaffen oder auch ein Amateur oder dann halt auch ein Knipser, der in einem soziokulturellen, historischen Zusammenhang von Bedeutung ist, dann kümmern wir uns auch darum.
Am Fotobüro geht es vor allem darum, Bilder zu erhalten, die wichtig sind für die Geschichte, für die Geschichtsschreibung, eine Art Zeitzeugen sind.
Gerade bei den Staatsarchiven oder bei anderen Archiven ist das eines der wichtigeren Argumente, für das man Fotografien eben flächendeckend aufbewahrt, dass man sagt, wir bewahren Rechtsgrundlagen auf, wir bewahren Gerichtsentscheide auf, das ist wie ein Dokument eben von unserem Staat, wie wir funktionieren und was da ist passiert, dass man eben auch Fotos in diesem Zusammenhang sieht.
Solche wichtige Fotos von Menschen, Häusern, aber auch von Landschaften, Verkehrsumfeld, Tiere sucht das Büro zusammen. Für die Übersichtszahl hat man ein Online-Lexikon erstellt. Das ist öffentlich zugänglich und für diese Arbeit hat das Büro jetzt den Kulturpreis vom Kanton Bern bekommen. 4'000 Fotografen sind in diesem Lexikon aufgeführt. Vor allem von Berner, gängmässig aber auch solche aus der ganzen Schweiz. In diesem Fotolexikon hat es aber keine Bilder, nur die Namen der Fotografen, eine Kurzbiografie, ein Literaturverzeichnis. Keine Bilder, das darum, weil es rechtlich schwierig war, Fotos im Internet zu zeigen. Und viele Bilder sind auch nicht digital erhältlich. Alle alten Fotos in Computer einzulesen, sind gar nicht nötig und vor allem auch nicht möglich.
Ein Digitalisat von einer Fotografie, also ist erstens mal nicht das Objekt selber. Also es geht ganz viel verloren an Informationen, an Qualität. Und es ist teurer letztlich für die Aufbewahrung, wenn ihr das immer wieder auf einem Server müsst, rücksichern, aktuell behalten für die Programme, die werden wechseln. Die Kosten sind 10 bis 20 Mal höher.
Also nicht im Internet, dafür in verschiedenen Archiven findet man die Fotos. Und es ist eben auch eine Arbeit vom Büro, die Lagerungsstandorte zu vernetzen, schauen, dass solche Orte nicht vergessen gehen. Die Fotos, die das Büro hat angeschaut hat, gehen sicher nicht vergessen, sie werden genau angeschrieben, sauber aufbewahrt. Wie die in der Kiste von einem Fotograf, der Maschinen vor der Fabrik Ammann in Langenthal fotografiert hat. Seine Bilder sind als negative kleine Kuverts aufbewahrt. 50'000 Bilder hat es. Etwa 40 Jahre alt sind die.
Wenn wir dann ein Täschchen auftun. Was haben wir da?
Eine Maschine sieht man, super fotografiert.
Es ist ein gutes Negativ, also die Ausleuchtung ist gut, Kontraste sind gut, es ist scharf. Darüber hinaus sieht man aber dann natürlich auch noch viel Detail. Jetzt fotografiegeschichtlich ist die Aufnahme nicht irgendwie etwas ungeheuer Erhebliches oder etwas Revolutionäres. Es ist einfach wie ein kleines Putzle-Stückchen in einem riesigen Archiv.
Das Büro für Fotogeschichte schaut vor einer wichtigen Sammlung jedes Foto an, tut es büscheln, neu einsortieren, anschreiben, sauber verpacken und an einem sicheren Ort aufbewahren. Und das Fotobüro tut auch Fotos fortschiessen. Das hat man früher nicht gemacht, jetzt aber sind es einfach nötig, sagt der Markus Schürpf.
Wenn ihr schaut, heute in der Schweiz gibt es etwa so viele Fotografinnen und Fotografen wie Menschen. Das ist in der Geschichte der Fotografie ging wie mehr in die Breite gegangen. Und heute hat praktisch jeder und jede auf seinem Handy eine Kamera und macht Bilder. Das ist jetzt Unermessliche jetzt gesteigert worden. Man braucht nicht jede Art von Fotografie zur historischen Erheblichkeit zu erheben. Das ist nicht nötig.
Weggehen als Archivierungsmethode. Das gehöre dazu, wenn man von diesen abertausenden Fotos, die im Büro in Kisten, Kuverttaschen lagern, die wichtigsten davon erhalten will. Will erhalten für die Nachwelt, dass auch sie wissen, wie es früher etwas war und vor allem, wie es ausgesehen hat.
Die Preisverleihung vom Kulturpreis vom Kanton Bern ist heute Abend um 7 Uhr im Kornhaus Forum zu Bern. Weitere Informationen zum Online-Fotolexikon gibt es auf unserer Internetseite unter drs.ch. Wichtiges vom Tag in Kurzform.
Die Stadt Biel soll nicht nur im Osten umfahren werden, sondern auch mit dem sogenannten Westast, der durch das Stadtzentrum zum oberen Seeende in Richtung Neuenburg führen soll. Das hat die regionale Arbeitsgruppe rund um den Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli entschieden. Es wird damit gerechnet, dass das riesige Bauvorhaben 2026 könnte abgeschlossen sein. Über den genauen Bau- und Fahrplan entscheidet jetzt der Kanton. Der deutsche Energiekonzern E.ON verkauft seine BKW-Aktien. So kommt ein Fünftel der BKW-Aktien zurück in die Schweiz. 5% davon übernimmt die Westschweizer Gruppe E. Der Grossteil dieser Aktien kauft BKW aber selber zurück. Der Grund für den Rückkauf sei die bessere Kontrolle. Das Bundesamt für Energie hat die Hochspannungsleitung zwischen Chamonix und Chippis im Unterwallis bewilligt. Die 28 Kilometer lange Leitung darf oberirdisch gebaut werden. Das hat im Vorfeld vom Entscheid zu grosser Opposition geführt. Die Gegner haben verlangt, die Leitungen müssen in den Boden. Das kostet aber 11-mal mehr als eine Freileitung, hat das Bundesamt für Energie festgestellt. Und darum sind eine Verlegung in den Boden nicht gerechtfertigt.
Einfach Sommer. Das ist die Kurzversion der Wetteraussichten von Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend bleibt es ziemlich sonnig und die lokalen Gewitter, besonders Richtung Saanenland und Simmental, fallen dann bald einmal in sich zusammen. Morgen geht es überall mit viel Sonne weiter, am Nachmittag entstehen dann über den Berg wieder ein paar Quellwolken. Morgen ist dann aber Schauer und Gewitterrisiko auch in den Bergen eher noch Spur geringer. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer Wert um 16 Grad am Bärengraben und 8 Grad in Ulrichen im Obergoms. Am Nachmittag erwarten wir 31 Grad zwischen Murten und Münsingen und 33 Grad im Rhonental. 0 Grad Grenze liegt auf rund 4300 Meter. Das heisst, auf dem Matterhorn oben gibt es ungefähr minus 1 Grad. Am Samstag bleibt es sonnig, am Abend steigt aber das Gewitterrisiko vor allem über den Bergen und im Jura deutlich an. Im Mittelland ist ein einzelnes Gewitter auch nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 31 Grad in Bern und 33 Grad im Rhonental. Am Sonntag kannst du am Morgen mal rumpeln und es geht den ganzen Tag durch gewitterhaft weiter. Das vor allem dann über den Berg. Dazwischen kann es aber durchaus auch einmal einen Sonnenstrahl geben. Bei rund 28 Grad am Bielersee und 30 Grad in Visp ist es sehr, sehr schwül.
So wie zur Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis mit dem Jörg André. Die wichtigsten Meldungen und alle Beiträge findet ihr auch im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.